Hallo Jürgen.
Hallo Matthias, wie geht's dir?
Danke, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf eine spannende Diskussion über spannende Themen und bin schon gespannt.
Du, vielleicht ganz kurz, bevor wir starten, zu deiner Person. Du bist ein Startup-Gründer im HR-Bereich. Vielleicht willst du doch ganz kurz sagen, was du machst. Und wir haben ja einige Themen vor, also von Firmenkultur bis zu Persönlichkeitsentwicklung und emotionale Intelligenz. Viele super spannende Themen. Und ich möchte mit dir auch irgendwo heute diesen Podcast auch starten, weil es gab vor kurzem ein kleines Rebranding zum Namen Zeit für die richtigen Fragen. Und ich möchte gleich mit dir heute einige sehr spannende, große Fragen angehen. Aber vielleicht erzähl kurz zu deinem Background, was du so machst und wer du so bist.
Sehr gerne. Ich habe früh angefangen und sehr früh gefunden, was mir sehr Spaß macht. Das Unternehmertum, schon mittlerweile vor 8 Jahren. Und habe viele Stationen hinter mir, schon erste Projekte verkaufen können, eine Firma auch im Bereich B2B-Software erfolgreich aufbauen können. Und jetzt, seit 2 Jahren mit der Firma Spread, bauen wir innovative Software im Bereich HR. Man könnte uns sagen, momentan bauen wir eine Software für Recruiting über Mitarbeiterempfehlungen. Aber die Vision geht noch viel darüber hinaus, allgemein sehr spannende, innovative HR-Software zu bauen. Und genau, das ist das, mit dem ich mich heute und auch jeden Tag aktuell beschäftige.
Was hat jetzt eine HR-Software mit Firmenkultur und Persönlichkeitsentwicklung von Individuen zu tun?
Gute Frage. Eigentlich verschiedene Punkte. Was ist für mich voll relevant? Zum einen geht unsere langfristige Vision darum, um Employee Experience, wie es für Unternehmen, wie Mitarbeiterunternehmen aufgehen, wie sie sich verwirklichen können, wie sie zufrieden sind, wie auch das Maximum erreicht werden kann an Zufriedenheit. Aber im ersten Schritt ist mir persönlich unglaublich wichtig, seit Jahren schon, Unternehmen aufzubauen, in denen sich Mitarbeiter unglaublich zufrieden fühlen. Und wir sagen immer so gerne, be bold, be different. Und ich sage das ganz gerne, wie ich mit dem Ansatz, Dinge wirklich komplett anders zu machen von der Kultur, um es deutlich besser zu machen. Also ganz große Überzeugung von mir, so ein anderer schlauer Satz ist immer, do it better by doing it differently. Ich bin davon überzeugt, du kannst es nur wirklich besser machen, wenn du es anders machst. Und so wollen wir auch unsere Kultur intern aufbauen. Und da ich als Unternehmen, die Recruiting und HR-Software bauen, ist da wirklich ganz gut, wenn man intern auch wirklich ganz innovativ in der eigenen Kultur beginnt, um Mitarbeiter zufriedener zu machen und das Unternehmen auch produktiver.
Und was ist für dich dieser Status quo, den du anders machen möchtest?
Eine lange Latte an Dingen, die aber mittlerweile Gewohnheit geworden sind. Dass wir einfach jeden Morgen irgendwo hinfahren, irgendwo hingehen, Aufgaben bekommen, die wir abhaken, die wir erledigen, mit denen wir oft keine emotionale Verbindung haben. Und es ist so komplett normal, dass wir quasi Zeit gegen Geld tauschen, dann quasi das Ganze machen, wenn wir Geld brauchen, in diesem Hamsterrad drin sind und das dann unser Leben lang machen. Wir haben quasi ganz so einen ganz kleinen Lichtschimmer am Ende des Tunnels, die Pension ist, was ja auch ein Horror an sich ist, dann nochmal die letzten 10, 20 Jahre nichts zu machen. Und das soll das Leben sein, dieses eine Geschenk, was relativ kurz ist, was wir bekommen haben. Das finde ich einfach irrsinnig und ich glaube, da ist so viel Potenzial dahinter. Und speziell als Unternehmer, das kennst du ja auch, sehen wir ja, wie man mehr erfüllt sein kann, wie man zufriedener sein kann und warum mich noch viel mehr Menschen ermöglichen. Man würde, vielleicht am Anfang gesagt, viele sagen, na gut, das ist eine Illusion, es gibt viele Jobs, die müssen einfach abgehandelt werden, da kann man keine Kultur und so weiter aufbauen. Ja, tatsächlich schon. Aber ich glaube, speziell in der Zukunft der Welt, wo viele Sachen automatisiert werden, kann man sich hier Fragen stellen. Ich glaube, es ist viel Potenzial dahinter. Und viele, denen haben wir, vielleicht sprechen wir darüber noch, was wir so alles umsetzen wollen.
Wenn man jetzt an Persönlichkeitsentwicklung denkt, dann sprechen wir mal von Personen. Ja. Ich glaube, das ist mal der erste und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, wenn man über HR, also Human Resources, in Unternehmen spricht. Welchen Stellenwert, glaubst du, hat wirklich dieses menschenzentrierte Denken und auch Führen?
Logischerweise immer einen größeren. Wir leben beide in der Startup-Bubble, wo schon ein Riesenthema seit Jahren ist, klarerweise wie Kulturen von Startups aufgebaut sind. Und ja, wie schon erwähnt, ich glaube, auch in der Welt, wo ich quasi einen Markt habe, wo Arbeitnehmer sich aussuchen können, zu welchen Arbeitgeber sie gehen, speziell auch Softwareentwickler, speziell Fachkräfte und so weiter, ist umso wichtiger, dass die Mitarbeiter die absolut beste Experience haben. Und dazu gehört es, dass quasi auch Leadership sich logisch darauf fokussiert, wie mache ich diese Mitarbeiter am zufriedensten und stelle vielleicht sogar oft die wirtschaftlichen Ziele erstmal sekundär, weil ich vielleicht damit erfolgreicher bin und nachher bessere Ergebnisse habe.
Glaubst du, bringt das Erfolg?
Ist eine ganz, nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil grundlegend würden wir aus dem Bauch heraus sagen, ja, weil wir kennen ja alle die großen Tech-Firmen wie Google und Apple, die das optimal vormachen, die es auf Mitarbeiter fokussiert und die sind klarerweise unglaublich erfolgreich, die wertvollsten Unternehmen. Also irgendwie müssen die was richtig machen in dem Bezug. Aber ich glaube, ja, es gibt dazu auch Wissenschaft, wenn man quasi sieht, umso zufriedener Mitarbeiter sind, umso besser sind die Mitarbeiter, und bessere Mitarbeiter ziehe ich auch an und umso produktiver sind sie auch. Und was mich persönlich immer noch interessiert, ist quasi, wie weit kann man das ausreizen? Wie vorhin erwähnt, wenn ich quasi auch ganz neue Wege einschlage, ganz radikale Wege, wenn ich sage, hey, Mitarbeiter, du musst auch gar nicht kommen, wenn du gar keine Lust hast zu kommen, auch wenn du mal eine Woche lang keine Lust hast zu kommen. Oder wir heiern gar nicht nur für eine einfach normale Rolle, sondern nur für Projekte, die du quasi im Unternehmen machst. Was passiert, wenn ich so radikale Sachen mache? Kann ich dann die Produktivität noch weiter steigern? Oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich sage, da bringt es nichts mehr oder wird es sogar immer negativ? Das sind so Fragen, die mich interessieren würden.
Das heißt, du planst es umzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir erwähnen, mich begeistert schon seit vielen Jahren, viel mehr das am Unternehmen bauen und wie Kulturen bauen. Und für uns, für Spread, ist es, glaube ich, nicht nur relevant, um vielleicht produktiver zu sein, um bessere Talente anzuziehen, sondern wir wollen ja genau in dem Bereich uns weiterentwickeln als Softwarefirma. Das ist nicht nur für unsere Außenwirkung, glaube ich, wichtig, das zu machen, sondern auch wir als Unternehmen, glaube ich, müssen vielleicht, um innovative Produkte nachher zu bauen, auch verstehen, wie man es umsetzt, wie es funktionieren kann. Und da muss ich, glaube ich, Sachen vorher ausprobieren und testen können und auch vielleicht Produkte für solche krassen, innovativen Kulturen auch vorher testen, entwickeln können, bevor ich sie auf andere, größere, traditionelle Unternehmen loslasse.
Bevor wir jetzt zum nächsten großen Thema, irgendwie emotionale Intelligenz kommen, wofür du sehr brennst, vielleicht noch kurz zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie würdest du das definieren und welche Rolle spielt dabei Self-Awareness, also sich selbst kennen, seine eigenen Stärken und Schwächen einschätzen können und dann auch anderen weiterzugeben, was man selber lernt?
Gute Frage, mir fallen ein paar lustige Überzeugungen und Anekdoten ein. Also klar, die Klassiker kennt man eh, dieses Bewusstsein, wer man ist, was man kann, ist ja nicht hinterfragen. Ich will vielleicht eine so ein bisschen eine riskantere These reinhauen, von wenn du über Self-Awareness und Selbstüberzeugung sprichst und auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin ja der vielleicht diskutierwürdigen Überzeugung, dass es vom Selbstbewusstsein kein Limit nach oben geben darf, außer, also ich muss nur folgende Regeln beachten. Zum einen muss ich bewusst sein, in wirklich großen Entscheidungen, die zum Beispiel finanzielles Risiko haben, sogar körperliches Risiko haben für mich oder andere, muss ich schon mich hinterfragen können, was kann ich wirklich, wenn es darum geht, kann ich über ein Auto springen oder kann ich über einen Lastwagen springen, muss ich bewusst sein, das kann ich vielleicht nicht, sonst sterbe ich, ganz einfach. Und zum anderen, ganz wichtig, ich darf sowas nie offen kommunizieren, weil sonst kommt bei uns in der Gesellschaft zu Recht als arrogant und unsympathisch rüber. Aber abgesehen davon will ich fast immer behaupten, wenn ich, glaube ich, im Leben glücklich leben möchte und auch gewisse Ziele erreichen möchte, macht es immer Sinn, mehr Selbstbewusstsein zu haben als weniger.
Jetzt reden wir davon, dass man sich selbst wirklich kennt, um dann einschätzen zu können, was man noch erreichen kann.
Voll.
Und wie kann man anderen Menschen dann helfen, ihre Persönlichkeit so weit oder sich als Person so weit kennenzulernen, dass sie selber auch die beste Version ihrer selbst werden?
Das ist eine gute Frage. Ich würde schon sagen, wenn du selbst sehr gut reflektieren kannst, selbst sehr bewusst werden kannst, wie du funktionierst, auch verstehen kannst, wie andere funktionieren, kannst halt oft Menschen doch besser vielleicht im Spiel vorhalten und vielleicht demonstrieren, wo sie vielleicht was verbessern können, wo sie was optimieren können. Und ich beschäftige mich, wie du schon erwähnt hast, sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, auch reflektiere sehr, sehr gern sehr viel, auch erst in den letzten Jahren. Auch dafür gab es teilweise in meinem Leben Auslöser. Da hätte es diese Auslöser nicht gegeben, hätte ich mich so auch nicht entwickelt wahrscheinlich. Und dieses Verständnis zu reflektieren, das ist, glaube ich, dann ganz angenehm. Ich dann anderen Menschen dann vielleicht diese Regeln, diese Learnings, die ich für mich selbst gemacht habe, für irgendwelche Mechaniken, irgendwelche Techniken, die ich für mich selbst entwickelt habe, wenn ich die dann anderen Menschen geben kann, teilen kann und vielleicht sogar auf ihre Situation Bezug nehmen kann, in der letzten Zeit habe ich öfter mal gesehen oder mitbekommen, und dann ihnen genau in ihrer Situation das richtige Tool, das richtige Werkzeug in die Hand geben kann, dann glaube ich, kann man Menschen sehr viel damit helfen und auch sehr erfolgreich helfen.
Du bist ein großer Fan von der persönlichen Stärke der emotionalen Intelligenz. Vielleicht eine kurze Definition, die ich in den Raum mal reinwerfe. Du kannst sie korrigieren, ob sie stimmt oder nicht.
Gerne.
Aber ich würde sagen, emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen und auch die Gefühle der anderen zu erkennen, dann zu verstehen, verstehen zu lernen und sie dann auch irgendwie zu steuern, zu beeinflussen.
Vollkommen. Würde ich zustimmen. Genau das quasi auch, wie sagst du, das Verstehen auch. Ich kann vielleicht schneller mal verstehen, welche Emotionen er hat, aber wenn ich dann einfach noch darüber hinausgehen kann, sagen kann, gut, ich kann auch verstehen, woher vielleicht diese Emotionen kommt, reflektieren, warum ist er so drauf oder warum gibt er sich so, das glaube ich sehr, sehr stark. Wenn ich dann auch noch reagieren kann mit meinen eigenen Emotionen, welche Emotionen ich zeigen muss, wie ich, welchen Verständnis ich entgegenbringen muss der Person, das ist, glaube ich, für mich auch emotionale Intelligenz, ja.
Und wenn wir jetzt schauen, wo man wirklich da was rausholen kann, weil emotionale Intelligenz als Buzzword bringt mir per se noch nichts.
Vollkommen.
Wo glaubst du, kann man da Profit für sich erzielen, für das eigene Leben und für die eigene emotionale Stabilität?
Vollkommen. Ist ein riesengroßes Thema und da könnte man wahrscheinlich stundenlang, bücherlang, serienlang füllen damit. Vielleicht so ein paar Punkte zum Anfang. Also ich glaube, erstmal muss ich bewusst werden, warum es so spannend ist, mit dieser Thematik zu beschäftigen. Weil so oft vergessen es ja, woher kommen Emotionen, was sind Emotionen eigentlich. Im Endeffekt ist es so ein bisschen das Motivationssystem, was wir schon von urher durch die Evolution bekommen haben. Das heißt, wir machen ja im Leben eigentlich nichts, außer durch Reflexe, sondern wir machen nur Sachen, wo wir entweder emotional belohnt werden, die Sachen machen wir, oder wir versuchen Sachen zu vermeiden, wofür wir emotional bestraft werden. Und das klingt sehr einfach, mechanisch, aber so funktioniert es, kann sich jeder mal für sich selbst durchdenken. Und was ist das Ziel dahinter? Eigentlich ganz einfach. Die Evolution hat gewisse Regeln für uns entwickelt, wie wir am besten überleben, am besten uns fortpflanzen. Und auf diesem Weg und noch ein paar andere Ziele, dort werden wir emotional hingesteuert. Bewusst, meist unbewusst in erster Linie. Und das ist im Grunde immer schön. Das ist unglaublich, wenn wir als Menschheit weiter überleben wollen, ist auch sehr wichtig. Aber ich muss halt fragen, sind die eigenen persönlichen, individuellen Ziele nicht oft anders als die Evolution? Wenn ich mir diese Frage stelle, werde ich kommen, ja, die sind oft sehr anders, weil oft ist vielleicht für mich nicht das Wichtigste, mich fortzupflanzen und lange zu überleben, sondern eigentlich geht es mir im Hauptsinn im Leben darum, ein glückliches Leben zu haben. Also quasi net positiv zu sein, wenn ich alle positive Emotionen abziehe von allen negativen Emotionen, dass ich da positiv bin. Das ist grundlegend eigentlich das Urziel, das wir als Individuum haben. Und wenn ich das mir bewusst bin, dann muss ich mir bewusst werden, teilweise machen diese evolutionär gesteuerten Emotionen keinen Sinn für mich und ich muss halt versuchen, mich davon zu lösen und zu ersetzen mit anderen Emotionen. Und dann kommt zum ganzen Thema Awareness von Emotionen, auch Emotionen zu hacken, wie man so überspitzt sagen möchte. Und dann gibt es eine Vielanzahl von Techniken, aber auch Grundlagen. Grundlagen sind, wie schon erwähnt, reflektieren, im Bewusstsein, welche Emotionen habe ich, warum habe ich sie. Es geht auch um eine, wie Mediation ist eine spannende Technik, um quasi auch das zu trainieren, Emotionen zu spüren, wenn sie mir hochkommen. Aber auch viele sehr konkrete Metaphern, Techniken, die ich anwenden kann, um meine Emotionen zu kontrollieren, in die richtigen Bahnen zu lenken und am Ende glücklicher zu leben.
Was ist jetzt so ein Hack?
Gibt viele. Ich glaube, eine hatten wir schon in einem vergangenen Podcast schon erwähnt, deswegen werde ich es mal rauslassen. Ein Technik ist Break und Turn, aber mal zu einer anderen zu kommen. Speziell zuvor meinte es zum Weitergeben an andere, die es vor kurzem ich sehr erfolgreich weitergeben konnte. Eine eigentlich ganz einfache, schöne Technik, die sehr schnell auch Hilfe und Anwendung findet, nenne ich so die Beer Monk Technik. Und eigentlich basiert sie auf wissenschaftlicher Grundlage von Verhaltenstheorien, von Psychologie, ist aber, glaube ich, deswegen besser, weil sie einfacher ist und bessere Anwendung findet. Worum geht's? Eigentlich ganz einfach. Wir alle kennen das, wir streiten uns teilweise mit Menschen, ob Bekannte, ob ganz Fremde, mit Freunden und so weiter, ob in der Diskussion der hitzig wird, ob Streit mit Eltern und so weiter, oder wir ärgern uns teilweise Menschen. Wir kennen diese Emotionen, ins Hochkommen. Und die Frage ist ja oft, ist das wirklich zielführend, wenn ich mit meinen Eltern streite und dann irgendwie ein Verbot dafür bekomme? Wenn ich mit meiner Freundin mich streite und danach halt dicke Luft ist? Wenn ich mich mit Freunden verstreite und dann mit wochenlang mit ihnen nicht spreche und so weiter? Ist das eigentlich zielführend? Meistens realisieren wir eigentlich nicht. Also wie können wir das eigentlich optimieren? Und eine ganz einfache Technik, sehr verkürzt jetzt, hoffentlich hilft sie trotzdem und kommt so an, ist sich vorzustellen, in den Situationen des Konfliktes, was würde jetzt ein Mönch machen, wie man sich so vorstellt, wie so ein Dalai Lama. Würde der, wenn die Freundin sagt, hey, bring mal wieder den Müll runter, ist dann schon seit Wochen nicht runtergebracht, würde der dann sagen, nein, ich habe ihn schon vorgestern runtergebracht, jetzt bist du wieder dran, würde er nicht sagen. Und wenn ich mir vorstelle, was würde er machen und wie würde er darauf reagieren und wie könnte ich mich verhalten? Ich möchte ja auch dieser Mönch sein, der vollkommen intelligent, emotional, schlau darauf reagiert. Und wenn man sich das bewusst wird zum einen, dann muss man auch eine zweite Sache ganz wichtig wissen, warum meistens so Konflikte entstehen ist. Wir sind eben nicht der Mönch, der dann vielleicht über so eine Reaktion vielleicht grinst und sagt, okay, ja, ich gehe jetzt den Müll runterholen oder sage vielleicht ganz in ruhigem Ton, vielleicht erklärt, hey, ich habe den Müll da vorgestern runtergebracht, bist du nicht wieder dran, sondern das wird die eine Seite. Die andere Seite ist auch, man muss bewusst werden, meistens reagieren wir in so einem Angriff nicht wie der Mönch, sondern wie der Tiger. Also jemand, der sie angreift und zurück angreift. Und wie wir alle uns kennen, wenn wir angegriffen werden, werden wir zurück angreifen. Also wenn jemand als Tiger zu uns ist, werden wir Tiger normal zurück sein. Das ist einfach emotional in uns drin. Und wenn diese Chain brechen können und sagen, nein, der greift mir zwar an, aber ich greife nicht zurück an, sondern ich bin der Mönch quasi und reagiere ganz gelassen, in Ruhe im Ton, kontrolliere meine eigenen Emotionen und löst so einen Konflikt viel früher und viel besser. Das ist so ein kleiner Hack. Aber es sind noch viel, viel weitere, die man quasi lernen kann, die man anwenden kann und erfolgreich nutzen kann. Und das ist so einer von vielen.
Ich glaube, einen Hack müssen wir trotzdem noch ansprechen, weil wir auch schon außerhalb mal gesprochen haben. Und zwar, auf der einen Seite ist es sehr spannend, darüber zu sprechen, wie man sich selber emotionaler mehr unter Kontrolle hat oder auch was den Fokus betrifft bei der Arbeit.
Ja.
Also Thema Arbeit, professionelles Tun. Und die andere Seite ist aber trotzdem noch die mehr emotionalere Komponente, also Dinge, die im Alltag passieren, die uns aus der Bahn werfen, ins Positive oder ins Negative, ist, glaube ich, relativ egal. Mhm. Und die Dinge dann richtig einzuordnen, weil wir natürlich oft in der jeweiligen Situation die Dinge vollkommen über- oder unterbewerten, meistens vollkommen überbewerten.
Ja.
Und du hast da auch einen spannenden Ansatz erzählt, um das Ganze eben ein bisschen in Relation zu setzen, weil es immer gut ist, zwei Vergleichszahlen zu haben, wie wir wissen.
Vollkommen, ja, auf jeden Fall. Vielleicht um es grundlegend anzufangen, das Spannende, was wir ja machen wollen, ist, wir wollen sie wie kleine Software schreiben für unser Hirn. Wir wollen ja quasi, wenn wir uns verhalten, nicht einfach evolutionär rauspoppen, wie quasi vor mit dem Tiger, wenn uns jemand angreift, greifen wir zurück an, wir wollen es überschreiben mit eigenen Regeln. Und eine Regel, die du, glaube ich, auch meinst, ist, dass ich mir, wenn ich mich irgendwo schlecht fühle, zwar schon vorher kurz frage, habe ich alles gemacht, um vielleicht noch Sachen zu machen, die ich noch irgendwie korrigieren kann, habe ich daraus gelernt, aber wenn ich das daraus gelernt habe, wie kann ich nur mich von den Emotionen lösen? Und da ist, glaube ich, eine Technik, die, glaube ich, meine, ist ganz, ganz spannend, in Relation zu setzen auf ein größeres Zeitfenster, um mich dann zu fragen, ist die Sache noch relevant? Ganz einfaches Beispiel. Mir fällt zum Beispiel ein Glas runter und das Glas zerbricht am Boden. Ist voll ärgerlich. Wenn ich das nun anwende, sage, wie relevant ist dieses Event eigentlich jetzt auf die Woche gesehen? Vollkommen irrelevant, ich habe mir vergessen. Auch bei größeren Sachen. Was, wenn ich mich von einer 2 Jahre irgendwie Beziehung trenne, die vielleicht 2 Jahre noch nicht glücklich war, und das aber anwende auf zum Beispiel meine 5 Jahre oder 10 Jahre meines Lebens, ist diese 2 Jahre Beziehung wahrscheinlich sehr irrelevant und wahrscheinlich sogar im Nachhinein sogar vielleicht positiv, weil ich da neue Menschen kennenlerne. Und das kann ich quasi eigentlich bis hoch auf mein Leben machen. Und solange die Sachen auf einer höheren Ebene eigentlich irrelevant sind, werde ich immer merken, wie sofort dieses negative Gefühl mich verlassen wird. Weil ich merke, das ist gerade in diesem kleinen Moment für mich das große Drama. Aber in einer Woche, in einem Monat, auf ein Jahr gesehen, auf 10 Jahre gesehen, ist es eigentlich belanglos. Und das ist auch eine Mittel, um quasi die Emotionen ein bisschen zu relativieren und abzuschwächen. Ein kleines anderes in die Richtung auch, sich zum Beispiel vorzustellen, wenn irgendwas Negatives passiert, auch was Größeres, dass unser Leben ja ein bisschen so ist wie so ein Aktienkurs, der quasi immer nach rechts oben, Gott sei Dank, geht. Aber ich habe auch wie in einem Aktienkurs immer wieder kleine Korrekturen drin, kleine Täler, wo es nach unten geht. Und ich muss mir bewusst werden, ich bin halt aktuell in diesem Tal drin. Und es wird in ein paar Wochen, ein paar Monaten wieder nach oben gehen. Aber jetzt bin ich im Tal drin. Und das ist so wichtig. Weil wir wissen, es geht immer wieder nach oben, es geht immer wieder besser. Aber wenn ich das erst dann in der Woche weiß, ja gut, dann bin ich 2 Wochen lang schlecht drauf. Und das ist ja schade. Wenn ich aber jetzt schon weiß, in 2 Wochen ist alles schon erledigt, dann kann ich jetzt bereits glücklich sein und jetzt bereits ein glücklicheres Leben leben.
Und wie hilft dir dieses Denken jetzt im Professionellen bei den unternehmerischen Entscheidungen, die jeden Tag irgendwie anstehen? Es kommt eine Krise dazwischen und alle Pläne werden in den Haufen geworfen. Es ist schwierig, diesen Kunden abzuschließen als gedacht, oder ich kann das Produkt erst in einem Jahr launchen statt gestern.
Vollkommen. Es ist so wichtig, weil ich glaube, ohne dem funktioniert es überhaupt gar nicht. Ich würde, glaube ich, als Unternehmer vollkommen verrückt werden, wenn ich mir nicht dieses Gedankenmodell habe, weil speziell als Unternehmer hast du ein extremes Up und Down. Es geht immer hoch und runter, logischerweise. Und auch mit sehr hohen Sprünge nach oben und nach unten. Und wenn du dann nicht so ein Modell bereit hast, und du bewusst wirst, okay, das ist nur vorübergehend, dann bist du, glaube ich, fertig. Also Beispiele, wie irgendwie wenn Kunden abspringen oder es mit Kunden nicht klappt oder du sehr negatives Feedback bekommst. Wenn du dann nicht bewusst wirst, okay, es ist das Up und Down, wo du jetzt durchläufst und dieser Aktienkurs wird wieder nach oben gehen und auch wenn der große Kunde, der so viel Hoffnung hatte, wenn der plötzlich absagt, betrachten wir es auf einem größeren Zeithorizont, zum Beispiel auf 10 Jahre. Wenn ich mir 10 Jahre anschaue, ist dann dieser eine abgesprungene Kunde noch relevant? Eigentlich nicht. Selbst eine Krise, wenn ich ein Jahr jetzt vertue wegen Corona oder ein bisschen an Speed verliere, ist das relevant? Ja, in diesem Jahr ist wieder große Drama, aber auf 5 oder 10 Jahre gesehen, auf keinen Fall. Und das, glaube ich, dieses quasi ein bisschen so wie Emotionen von der Zukunft schon ausleihen, wie so ein Darlehen oder so ein Kredit, darum geht es ja, weil es geht ja, nochmal erwähnt, im Leben eigentlich nur darum, so viele Minuten, Stunden, Tage zu haben, wenn ich glücklich bin. Und umso mehr ich das maximieren kann, umso glücklicher bin ich im Leben, umso erfolgreicher ist mein Leben. Und wenn ich dann schaffe, mit solchen Techniken mehr Emotionen zu auch an mehreren Tagen zu haben als weniger, bin ich erfolgreicher.
Gehen wir noch ein bisschen zum Thema Fokus. Ich weiß, du hast genug Projekte, du bist nicht unterbeschäftigt. Ich glaube, das ist immer ein gutes Ziel, gute Sache.
Voll.
Wie schafft man es dann trotzdem, das meiste aus sich herauszuholen? Auf der einen Seite ohne zu verschwimmen, weil das hört man oft, das kennst du, das kenne ich.
Voll.
Man hört, ja, Fokus und weniger ist mehr oder weniger bringt mehr. Und auf der anderen Seite aber trotzdem nicht Dinge liegen zu lassen und es gibt immer das Thema Opportunities, die verloren gehen oder zumindest bildet man sich's ein. Wie siehst du das?
Ja, da hast du schon einen richtigen Ansprechpartner, weil ich seitdem ja 14, 15 bin, mache ich ja so unternehmerische Sachen und wenn man so früh anfängt, dann macht man natürlich viele Sachen und verschiedene Projekte, speziell neben der Schule, neben der Uni und so weiter. Und dementsprechend war es für mich immer normal, an vielen Sachen zu arbeiten, die mich interessieren. Und da bekommst du, wie du ja offensichtlich auch, oft mal die Kritik, wenn dich jemand fragt, ich habe das ganz klar vor Augen, auch von gewissen Unternehmern, die man sagen, gewissen Startup-Gründern, sagen wir mal so, die dann sagen, Jürgen, ich finde, du bist gar kein Unternehmer, du bist gar kein Gründer, weil du hast so viele Sachen, das ist ja kein Gründer. Und dann fängst du klar, speziell so ein Mensch wie ich, der gerne alles sehr durchdenkt und reflektiert, sehr intensiv nachzudenken und überlegst dir, machst du hier was falsch? Bist du hier der vielleicht große Chancen vertut, weil er nicht diesen Fokus setzt und so weiter? Und hier mein Ergebnis und meine Antwort dazu. Ich glaube erstmal, dieses Sagen, immer nur Fokus setzen, ist falsch. Weil es ist so allgemein absolut zu sagen, ist grundlegend falsch. Es kommt mir auf die Situation an. Und wie kommt es auf die Situation an? Ich glaube erstmal, in einer gewissen Anfangsphase, wo du noch viel lernen musst, ist es, glaube ich, wichtig, wenn du kannst, viele Sachen zu machen. Speziell diese Projekte während der Schule, während der Uni und so weiter. Warum? Weil wenn ich mir heute anschaue, nach 8 Jahren Erfahrung, langsam fühle ich mich bereit, auch das Vertrauen zu haben, sagen, hey, ich will es mein Leben lang zu machen. Aber nur deswegen, weil ich so viel Erfahrung gemacht habe, so viele Teams gesehen habe, so viele Teams geleitet habe, so viele Projekte ausprobiert habe, so viel gesehen habe, so viel auch fehlgeschlagen habe und so viel oft erfolgreich bin. Nur deswegen traue ich mir einige größere Wetten zu oder auch das Commitment zu sagen, dabei will ich bleiben. Und wenn ich diese viel Erfahrung nicht hätte, dann würde es vieles fehlen. Das Entscheidende ist nur irgendwann, wenn ich dann viel lerne und auch auf viele Pferde setze, damit ist auch spannend, ich weiß nie genau, welches Projekt erfolgreich wird, so kann ich quasi viele Sachen ausprobieren. Irgendwann dann, wenn ich dann diese verschiedenen Projekte am Testen bin, soll ich am besten schon irgendwann was finden, was funktioniert und dann mehr meinen Fokus drauf legen. Das ist schon wichtig, weil ja, ich kann am Anfang sehr effizient sehr viele Sachen machen. Wenn ich zum Beispiel 3 verschiedene Sachen am Anfang probiere, werde ich mit den 3 Projekten insgesamt weiterkommen, als wenn ich nur eine Sache mache, logischerweise. Ich finde es oft ein Fehlerstoß zu sagen, ich muss jetzt meinen Fulltime-Tag mit einer ganz early Projektidee beschäftigen, weil am Anfang brauche ich erstmal Feedback, das dauert Zeit, speziell im Bereich B2B brauche ich mal Feedback von Unternehmen, es kann teilweise mal ein halbes Jahr dauern und so weiter. Wir erwähnen nur irgendwann dann, muss ich schauen, okay, was ist die Sache, die funktioniert? Wenn es die nächste Stage erreicht, wenn zum Beispiel diese Early-Phase vorbei ist, dann muss ich mehr Fokus bekommen. Es gibt eine Sache, und ich bei Spread auch jetzt seit 1-2 Jahren, die ist ja sehr wichtig, dass du irgendwann diesen Fokus für eine Sache bekommst, dass du jeden Tag an nichts anderes denkst, außer an deine Firma. Das war zum Beispiel bei mir bei Spread der Fall. Egal, wenn ich früh aufstehe, gerade am Wochenende, unter der Woche, im Urlaub und so weiter, das ist Thema Nummer 1. Und nicht nur das, sondern wenn du mich fragen willst spontan, Jürgen, was ist jetzt das größte Ziel, wenn du jetzt irgendeine Sache erfüllen würdest? Klar, es gibt auch andere Ziele, die auch spannend wären, aber in erster Linie wird wahrscheinlich da irgendein unternehmerisches Ziel für die Firma runterkommen, die nächsten Kunden abschließen, die nächsten Milestone erreichen und so weiter. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil dann fängt dein Kopf so stark an zu arbeiten, du hast einen vollen Fokus, eine volle Motivation, die ganzen kreativen Ideen deiner Freizeit sind da vollkommen fokussiert. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum du als Gründer auch so viel erfolgreicher sein kannst als ein großes Corporate, weil du diesen 100% Fokus oder jetzt haben wir den sehr großen Fokus auf eine Idee und ein Projekt hast.
Wir reden jetzt hier über die richtigen Fragen und über große Fragen. Vielleicht zum Abschluss, was ist eine Frage, die du spannend findest, die du stellen willst an dich, an generell?
Eine spannende Frage ist auch zu sagen, was macht eigentlich Erfolg wie ich aus? Auch eine Frage, die mich oft beschäftige. Wie hoch ist die Chance, dass du oder ich der nächste Steve Jobs, der nächste Mark Zuckerberg sind? Ich glaube, das sind gar nicht Sachen, die wir kontrollieren können zum Beispiel. Das hat viel auch mit Wahrscheinlichkeit zu tun und viel mit Glück zu tun. Aber das sind so viele spannende Fragen, die mir gerade in den Kopf kommen. Aber ja, das sind so ganz spontane Sachen, die mir gerade in den Kopf schießen.
Perfekt, super. Dann haben wir schon einen Grundstock fürs nächste Mal.
Genau.
Perfekt. Nein, ich glaube, es war super spannend. Vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Vielen Dank für die Einladung und auf jeden Fall ein paar spannende Inputs dabei.
Absolut.